Sie hat dort quasi Gebilde von Geschichten aufgebaut, wo ihn dazu gebracht hat, sie finanziell zu unterstützen.
Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Ein Rentner wird um viel Geld erleichtert, mutmaßlich von einer Mitarbeiterin der Spitex. Den Fall Daniel Faulhaber, der handelt davon, wie fragil ältere Menschen sind, besonders wenn es um ihre Finanzen geht. Konkret geht es in einer Geschichte um einen Mann namens Ralf Brand. Wahrscheinlich ein falscher Name für den Mann zu schützen. Stell uns den Mann doch mal vor, wer ist er, der Ralf Brand?
Also der Ralf Brand ist eine sehr exakte Person gewesen, eine genaue Person seit seines Lebens. Er hat sein ganzes Leben lang als wissenschaftlicher Mitarbeiter und als Forscher geschafft bei einem Basler Pharmakonzern, bei der Syngenta. Und aufgrund von dem habe ich auch in meinen Texten so eingestiegen, dass ich gesagt habe, er ist eben immer sehr gewissenhaft gewesen. Er hat müssen sehr detailgenau arbeiten. Das hat mir seine Tochter später so geschildert gehabt. Und umso schlimmer ist für ihn eben gewesen, dass das, was ihm passiert ist, dass er dort eben gewissermaßen sehr unanalytisch eben geschafft hat. Das hat auch mit einer zweiten Facette von seiner Persönlichkeit zu tun. Er ist auch sehr empathisch gewesen. Also er konnte sehr fest Empathie entwickeln für Menschen.
Also du redest in der Vergangenheitsform von ihm.
Genau, der Ralf Brand, der ist zum Zeitpunkt, wo der Text erschienen ist, gestorben. Er ist in der Zwischenzeit zwischen Anfang von dieser Recherche oder von der Kontaktaufnahme von seiner Familie bis zum Zeitpunkt, wo der Text erschienen ist, ist er leider verstorben. Er ist sehr alt gewesen, am Schluss 99 Jahre. Nice. Und wo die Geschichte aber ihren Anfang nimmt, ist er 95 gewesen.
Also 99 auch schon ein stolzes Alter. Wie hat er dann gelebt?
Er hat sehr bescheiden gelebt. Er hat mit einer Frau gelebt, in einem kleinen Häuschen in der Nähe von Basel. Er hatte eine gute Rente gehabt, eben weil er sein Leben lang in der Pharma geschafft hat. Er ist aber sehr sparsam gewesen. Das hat auch seine Familie mir später erzählt. Also er ist zum Beispiel in seinem hohen Alter eigentlich einmal in der Woche auswärts essen. Das ist aller Luxus, den er sich gönnt hat. Wenn er mal eine Hose oder ein Hemd ersetzen musste, dann hat man ihn regelrecht drängen zu dem. Er hat sehr wenig Geld ausgegeben.
Und er hat immer noch mit seiner Frau zusammengelebt bis ins höhere Alter?
Er hat mit seiner Frau zusammengelebt. Das war eine Beziehung gewesen. Und ich will dort vielleicht auch aus Persönlichkeitsschutz nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es war eine Beziehung gewesen, die nicht ganz leicht war. Ist. Er hatte ein bisschen eingeschränkte Entfaltungsfreiheit gehabt, sagen wir es mal so. Also seine Frau war eher die, die die Hosen angehatte, in Anführungszeichen, und er hat dort eher ein bisschen zurückstecken.
Aber sie ist auch recht alt geworden?
Sie ist alt geworden und sie haben beide Pflegeassistenz gehabt, schon vor ihrem Ableben. Aber nachdem sie gestorben ist, hat er zwei Pflegerinnen gehabt, von der Spitex, die ihn unterstützt haben im Alltag.
Und jetzt fangen Probleme an. Jetzt kommt das Geld ins Spiel.
Dort kommt das Geld ins Spiel. Die Aufgaben sind verteilt gewesen. Die eine Mitarbeiterin ist, Spitex-Mitarbeiterin ist verantwortlich gewesen für die medizinische Unterstützung und auch so ein bisschen für die körperliche Pflege. Und die andere hat ihn mehr so ein bisschen im Haushalt unterstützt. Und die Mitarbeiterin, im Text nennen wir sie Caruna Pereira, die hat irgendwann nach dem Ableben von seiner Frau eben angefangen, ihn öfters zu besuchen und ihm auch kleine Geschenke mitzubringen und hat ihn mit gewissen Geschichten, die sie erzählt hat, umgarnt, sagen wir mal, eben um ein gewisses Mitleid mit ihm zu erwecken. Und dort ist dann eben die Geschichte ins Spiel gekommen, dass er ihr angefangen hat, Geld auszahlen.
Geld auszahlen für was denn?
Sie hat ihm zum Beispiel erzählt, dass sie in einer Obhutsfunktion gelandet ist, wo sie nicht wollte, aber sie kann nicht anders. Sie hat 5 Enkel in Sri Lanka, hat sie erzählt, für die sie muss sorgen. Sie muss die in der Schule und also schulisch unterstützen quasi für ihren Bildungsweg. Sie muss ihnen aber auch Geld schicken, einfach weil sie sehr auf sich allein gestellt sind. Sie selber hat gesagt, dass sie krank ist, dass sie sich ärztlich muss versorgen lassen, was auch Geld kostet und dass ihr Pensum bei der Spitex nur sehr klein ist und sie wegen dem nicht einen hohen Lohn hat, wo sie sich all das kann leisten kann. Also sie hat dort so eine quasi Gebilde von Geschichten aufgebaut, wo ihn dazu gebracht hat, sie finanziell zu unterstützen.
Und weiss man dann, was so Gesamtgesummen war, wo es darum geht?
Genau, nachdem die ganze Geschichte aufgeflogen ist, wir reden jetzt von einer Zeittour von 3,5 bis 4 Jahren schlussendlich, hat die Familie versucht, wirklich mal alles zusammenzurechnen, was dort an Geldsumme transferiert worden ist. Man muss vielleicht jetzt auch, ich will noch schnell vielleicht ein bisschen vorausblicken, sagen, dass am Anfang Bargeld Hand gewechselt hat, aber zu einem späteren Zeitpunkt hat sie dann auch seine Kreditkarte bekommen. Das heisst, sie hat wie auf eigene Faust Geld abheben. Die Gesamtdeliktsumme, die beträgt nach Berechnungen von der Familie 360'000 Franken.
Also er hat ihr einfach blind vertraut, in anderen Worten.
Er hat ihr blind vertraut, das kann man so sagen.
Und jetzt wird auch vom Konto aus werden Sachen gezahlt. Und wann fliegt der Betrug dann auf?
Der Betrug fliegt auf zu einem Zeitpunkt, wo sie schon die Kreditkarte von ihm hätte benutzen dürfen und aber offensichtlich die Ausgaben so hoch gewesen sind, dass sie das Limit von dieser Kreditkarte gesprengt haben. Das heisst, der Herr Brandt hat irgendwann bei der Bank angerufen und gesagt, ich möchte das Ausgabenlimit von meiner Kreditkarte aufsetzen. Wie gesagt, das war vorher nie nötig, weil er sehr bescheiden und sparsam gelebt hat. Und in dem Moment ist noch eine Stimme von einer Frau im Hintergrund auftaucht und der Bankmitarbeiter ist dann aufmerksam gewesen und auch misstrauisch geworden. Und er hat dann interveniert und gesagt, Herr Brandt, sind Sie sicher, dass Sie das wollen oder gibt es da vielleicht noch andere Absichten dahinter? Und hat dann gleichzeitig die Tochter informiert, die Tochter von Herrn Brandt, und die hat dann Wind davon bekommen, dass Herr Brandt in Zusammenarbeit mit jemand anderem noch offensichtlich daran schafft, mehr Geld von dem Konto abzuheben.
Da gibt es zwei Sachen, die mir in den Sinn kommen. Also einerseits Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Banken werden ja gebeten, irgendwie bei solchen Fällen besonders ein gutes Auge drauf zu haben. Das, und offenbar hat das der Mann gemacht. Aber du hast Tochter erwähnt. Hat jetzt der Herr Brandt niemand können schützen? Also offensichtlich hat er ja Kinder gehabt.
Genau, das sind wichtige Fragen, die ich natürlich der Familie auch gestellt habe. Vielleicht schnell zur Familiensituation, die ist so, dass der Herr Brandt zwei Töchter gehabt hat. Offensichtlich haben wir ein gutes Verhältnis mit ihnen gelebt. Das Problem war, dass die eine Tochter sehr stark eingebunden war vom Job. Also zum Zeitpunkt, wo der Ralf Brandt nach dem Tod von seiner Frau in ein emotionales Loch gefallen ist und dort sehr, wie soll ich sagen, vulnerabel, besonders vulnerabel war, eben auch für die Betrugsmasche. Zu dem Zeitpunkt just ist sie sehr ausgelastet gewesen. Sie ist für ihn da gewesen, aber sie ist sehr ausgelastet gewesen. Die andere Tochter, die lebt im Ausland, also sehr weit weg. Und auch Enkel und andere Verwandte sind sehr weit weg. Und dann kommt noch dazu, was ich vorher angetönt habe, eben die Beziehungskonstellation vom Herrn Brandt zum Zeitpunkt, wo seine Frau noch gelebt hat, das hat dazu geführt, sagt seine Tochter zu mir, oder hat sie mir gesagt, dass sie ihm nicht hat wollen, in seine finanzielle Unabhängigkeit reinreden. Also er ist vorher offensichtlich immer wieder in einer Situation gewesen, wo er sehr fest sich selber hat zurücknehmen, und das hat die Tochter vermeiden, also eigentlich aus Rücksicht auf seine finanzielle und auch sonst lebensweltliche Autonomie hat sie nicht wollen, ihn zu sehr bevormunden, und hat ihn darum mit einem sehr grossen Vertrauensvorschuss einfach machen
lassen. Jetzt machen wir mal ganz geschwind den Fokus ein bisschen auf. Ist das ein Einzelfall, wo wir da davon hören?
Nein, ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert zum Kontext von solchen oder ähnlichen Fällen und dann eine Studie gefunden von Pro Senectute, wo sogenannte Finanzbetrug im Alter untersucht. Und die haben herausgefunden, dass jede fünfte Person in einer Altersgruppe über 55 pro Jahr irgendeine Form von Finanzmissbrauch zum Opfer fällt. Also das muss man sich mal vorstellen.
Das ist
jede fünfte Person, das sind recht viele Leute. Ich kann vielleicht noch eine zweite Zahl nennen. Die bezieht sich auf das Jahr 2023, wo die Studie erhoben worden ist. Dort hat die Deliktsumme von Finanzbetrug im Alter allein in der Schweiz 675 Millionen betragen. Also ein sehr, sehr hoher Betrag. Missbrauchsarten, die sehr populär sind, offensichtlich, um an das Geld zu kommen, sind nutzlose Dienstleistungen, die man ältere Leute verkauft. Phishing ist sehr beliebt. Zum Beispiel so vortäuschte Virenbefall bei einem Computer oder eben Finanzbetrug, was so ein bisschen im Pflegekontext stattfindet tatsächlich.
Und darum hat die besondere Aufmerksamkeit von den Bankbeamtinnen und Bankbeamten, wo wir es vorhin ganz kurz davon gehabt haben. Jetzt ist ja die Frau Pereira ist angestellt bei der Spitex. Die hat ja Regeln, wie der Umgang ist mit von den pflegebedürftigen Menschen.
Genau, ja, ich habe natürlich auch die Spitex oder die Abteilung von der Spitex konfrontiert mit dem Fall. Sie haben das bestätigt. Sie haben mir auch gesagt, es gibt ganz klare Regeln, die im Personalreglement festgehalten sind. Das unterschreibt auch jede Person, wenn sie einen Vertrag unterschreibt bei der Spitex und möchte in der Pflege zum Beispiel oder in der Unterstützung von vulnerablen Personen arbeiten. Und eine Regel sagt ganz klar, man darf keine Geldgeschenke annehmen, man darf auch keine anderen Geschenke annehmen, wo einen symbolischen Wert überschreiten. Und das ist in dem Fall natürlich, oder gegen diese Regel hat Frau Pereira natürlich verstoßen.
Und was passiert ihr dann?
Dann passiert ihr, dass der Herr Brand, der eben sehr, ja, ein gutgläubiger Mensch war, in dieser Hinsicht sich selber aus eigenem Stück bei der Spitex meldet, und zwar im Oktober 2023. Er sagt den Spitex-Mitarbeitern dort, weil er wahrscheinlich will transparent sein, dass er eben die Frau Pereira unterstützt mit einem monatlichen Geldbetrag, woraufhin der Mitarbeiter von der Spitex ihn direkt am Telefon sagt, dass er das nicht darf. Das verstoßt gegen quasi das Pflegeverhältnis oder das Arbeitsverhältnis, das er als Klient gegenüber der Spitex-Mitarbeiterin hat. Gleichzeitig oder kurz nach dem Telefon wird Frau Pereira vorgeladen von der Geschäftsleitung und auch nochmal informiert über die Regelung. Und weil man dann herausfindet, dass das tatsächlich so stattfindet und möglicherweise schon länger stattgefunden hat, wird sie dann auch unmittelbar freigestellt.
Mhm. Also eine Entlassung, aber das Erstaunliche ist, was jetzt passiert. Der Kontakt bricht nämlich nicht ab.
Der Kontakt bricht nicht ab, im Gegenteil, er intensiviert sich. Sie meldet sich kurz darauf ab wieder bei ihm, und zwar mehrmals am Tag. Also es ist noch eindrücklich, ich habe das auch auf anhand von Telefon Fotos, die die Familie hat, also das sehr alte Telefon vom Herr Brand fotografiert, um mir zu zeigen, wie oft das die Person, also Frau Pereira, zum Teil angerufen hat bei ihm. Also da gibt es zum Teil Zeitabschnitt von einer halben Stunde, wo 5, 6, 7 verpasste Anrufe drauf sind. Also die Familie hat das quasi schon als Nötigung qualifiziert. Ich bin jetzt juristisch zu wenig sattelfest, um zu sagen, ob das zutrifft. Was man aber sicher kann sagen, ist, dass sie sehr stark bei ihm hat versucht, ja, weiterhin präsent sein und auch mehr Geld rauszuholen.
Mhm. Und dabei kommt dann auch noch raus, dass es nicht nur um Geld geht.
Es geht nicht nur um Geld. Sie hat ihn dazu gebracht, unter anderem in seinem Testament seine Lebensversicherung ihre zu überschreiben. Es sind aber nicht noch weitere Güter transferiert worden. Also er hat jetzt zum Beispiel nicht noch irgendwie einen Teil vom Haus oder sonst wie etwas ihren überschrieben, aber einfach eben relativ hohe Geldbeträge. Am Schluss gibt es einzelne Monate, wo 10'000 Franken pro Monat transferiert worden sind. Oder 10'000 Franken aufs Mal pro Monat sind es noch mehr Beträge gewesen. Und dann eben die Lebensversicherung. Das hätte man aber später wieder können rückgängig machen.
Und jetzt klagen die Töchter vom Herrn Brand.
Die klagen, genau, sie wollen das Geld zurück. Sie haben auch relativ viel herausgefunden über die Person, die ihn da eben mutmaßlich schon unterstützt hat im Alltag. Aber halt eben auch, ja, Betrug vollzogen haben. Zum Beispiel, also jetzt nur ein Beispiel, um zu zeigen, eben, wie die Familie versucht hat, auch ein bisschen herauszufinden, wer das eigentlich ist. Ich habe noch mit der Enkelin von ihm telefoniert, die über Instagram versucht hat zu recherchieren, wer die Familie eigentlich ist von dieser Pflegerin, und dort eben gesehen, dass das Geld oder dass die Familie eigentlich aufgrund von den Fotos, muss man sagen, man weiß natürlich nie, was dahinter steckt, auch Instagram ist nur eine Scheinwelt, aber dass die Person sich dort sehr wohlhabend inszeniert, dass sie mit teuren Autos rumfährt, dass ein gutes Haus sichtbar ist und dass eigentlich der Eindruck entsteht, dass da eine sehr wohl situierte Person lebt und durchaus nicht jemand, wo finanziell sehr bedürftig gewesen war.
Mhm. Hast denn du mal mit ihr reden können, mit der Frau Pereira?
Ich habe sie auch versucht zu konfrontieren. Das gehört natürlich zur sorgfältigen journalistischen Arbeit. Ich habe ihr einen Brief geschrieben, weil ich ihre Adresse kennt habe. Und habe ihr dort verschiedene Möglichkeiten gegeben zu reagieren. Das hat sie aber nicht gemacht.
Mhm. Und jetzt kommt es aber zu einer Einvernahme. Und was sagt dann Frau Pereira zu dem ganzen Fall?
Sie bestreitet nicht, dass sie für den Herrn Brand da gewesen sei. Sie bestreitet aber, dass sie ihm falsche Tatsachen vorgespiegelt hat, um von ihm Geld zu kriegen. Sie sagt zum Beispiel, es stimmt nicht, dass sie ihm gesagt hat, dass sie krank sei und wegen dem irgendwie Geld braucht. Sie sagt, es stimmt nicht, dass sie gesagt hat, sie muss auf 5 Waisenkinder von einer verstorbenen Schwester aufpassen. Sie hat selber 5 Kinder, das sagt sie. Sie sei ihm immer transparent gegenüber gewesen, und hat ihn aber einfach unterstützt im Alltag, und für das hat er sich erkenntlich zeigen. Sie also quasi eine freiwillige Schenke gewesen. Das ist ihr Standpunkt.
Mhm. Gut, und wir anderen reden vielleicht jetzt vorschnell von einem Betrug. Katharina Siegrist vom juristischen Beratungsdienst, vom Beobachter. Da steht jetzt eigentlich Aussage gegen Aussage. Auf der einen Seite haben wir alles das, was der Daniel jetzt aufgezählt hat. Alle Vorwürfe, die man dieser Frau machen kann. Die Spitex entlässt die Frau auch. Und sie sagt, nein, das ist alles eigentlich freiwillig gewesen.
Ja, das ist eben häufig so bei Vier-Augen-Delikt, also wo es nur zwei beteiligte Personen gibt, die da überhaupt können Aussagen darüber machen, was ist jetzt passiert und was nicht. Und ja, da hat man offenbar zu wenig Beweis gehabt, um wirklich nachweisen, dass sie ihn tatsächlich da betrügerisch ausgenommen hat.
Also im Prinzip ist der arme Herr Brand selber schuld, weil er der falschen Person vertraut hat.
Ja, letzten Endes kann man sagen, was sicher tragisch ist, dass er offenbar nicht das Umfeld gehabt hat oder wo das vielleicht früh genug hätte können wissen und dort hätte können intervenieren, entweder dass man sich eine Vollmacht ausstellen lassen hätte aufs Konto, wo man hätte können schauen, was geht da ab und hätte können intervenieren oder letzten Endes, was natürlich das Beste gewesen wäre, wenn man da hätte eine Gefährdungsmeldung bei der KESB gemacht, also dass da einen neutralen Beistand die Finanzen können in den Griff bekommen.
Ich sage das jetzt mal als Laie. Also offenbar hat jetzt die Frau Pereira die Regel von der Spitex verletzt, ist entlassen worden dafür. Vor ihrem Gesetz kann man ihr eigentlich nicht nachweisen, also ist nichts.
Ja, vor dem Gesetz. Ja, eben, also strafrechtlich ist offenbar nichts. Mhm. Aber eben so ein Arbeitsverhältnis ist natürlich sehr vulnerabel. Also da kommt man vielleicht schnell in so eine Situation, wo dann irgendwie ein bisschen kritisch wird. Darum ist es eben auch schon also verboten oder in dem Personalreglement so vorgeschrieben, dass man auch freiwillige Schenkungen nicht annehmen darf.
Und das Gerichtsverfahren dann?
Das Gerichtsverfahren ist bis jetzt noch nicht aufgeleist. Also was jetzt im Hintergrund passiert, ist offensichtlich, dass die Staatsanwaltschaft weiterhin eine Anklage möglicherweise vorbereitet. Eben die Familie hat Anzeige eingereicht. Sie hat auch eine sehr umfassende Liste oder ein Paket von Beweis aus ihrer Sicht vorgelegt. Ich habe das auch selber können eingesehen. Aber ich habe jetzt auch vor dieser Podcast-Aufzeichnung nochmal bei der Familie nachgefragt und bis jetzt steht kein Gerichtstermin fest. Also das Verfahren ist noch am Laufen.
Ist noch hängig, aber wir haben es vorhin einmal davon gehabt, dass es kein Einzelfall ist. Jetzt gibt es ja sicherlich Empfehlungen, wenn man mit älteren Menschen, die sich in so Lagen befinden, sollte umgehen. Was gibt es für Vorsichtsmaßnahmen, die man ergreifen kann?
Ja, was ich schon gesagt habe, dass man sich vielleicht halt, also sicher offen austauscht über die Probleme, die es könnte geben und vielleicht sich eben als Angehörige Vollmacht geben lässt auf ein Konto, dass man da ein bisschen die Übersicht hat. Dann eben das habe ich angesprochen mit dem Beistand. Man kann natürlich einen Vorsorgeauftrag machen, also für den Fall, dass man urteilsfähig ist, dass jemand, wo man vertraut, der Beistand von einem wird, also wo finanziell dann den Überblick hat.
Ich habe auch noch bei der Pro Senectute nachgefragt, was sie würden empfehlen. Und ich habe interessant gefunden, dass sie gesagt haben, das kann zum Teil natürlich eben auch Stichwort Übergriffigkeit oder in die Autonomie von der Betroffenen eingreifen, wenn jetzt jemand das Leben lang irgendwie die Hoheit selber gehabt über seine finanziellen Belange. Und sie haben dort zum Beispiel empfohlen, dass man auf keinen Fall, zum Beispiel, wenn auch schon ein Betrug stattgefunden hat, soll die Angehörigen irgendwie schlecht machen und sagen, wie kann man nur so blöd sein oder wie hast du das nicht können merken oder so, sondern dass man auf jeden Fall, um die Empathie offen zu halten, wie sagen kann zum Beispiel, hey, das kann jedem passieren, 1000 bis 1200 Leute pro Jahr, eben über 55 sind betroffen von so einem Fall. Sie haben auch gesagt, es lohnt sich, das sogenannte Sechs-Augen-Prinzip zu installieren. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel, wenn jemand Kontovollmacht hat, wo nicht die betroffene Person selber ist, dass man die Bank bittet, die Kontoauszüge pro Monat an mindestens drei andere Leute zuzuschicken. Dass also die Kontrolle nicht nur bei einer Person liegt, sondern vielleicht sogar bei zwei.
Der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Produktion Eric Facon und Carlo Ladi. Nachzulesen ist diese Episode online oder im Heft vom 14. Februar 2025.